Du hörst hier gerade in einen Beitrag von der Republik. Wir sind ein werbefreies Magazin und finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo.
Über den Rand der Welt. Eigentlich gibt es nur eine einzige Insel, von der ich berichten kann. Auf ihr verschmelzen Erlebnis und Erinnerung zur Geschichte eines Ortes, an dem alles mit allem verbunden ist. Auf Inseln, Folge 5 von Serena Kobler. Denke ich an Inseln, höre ich Sirenengesang, rieche fauligen Holzgeruch, den Klabautergeister verströmen. Inseln, ein Thema, so weit und frei wie die Abenteuer, die wir früher unter der Bettdecke versteckt im Schein der Taschenlampe gelesen haben. Ich wünschte mir, ebenso erzählen zu können. So weit und frei. Von den weißen Flecken, die mit der Vermessung der Welt verschwunden sind, wie die Fabelwesen mit den vergilbten Karten. Und doch weiß ich, dass es nur eine einzige Insel gibt, von der ich berichten kann. Sie hat die Form einer Wasserschildkröte, wie ich kürzlich beim Nachzeichnen ihres Umrisses bemerkte. Ich bin fest davon überzeugt, würde man ihre Koordinaten nehmen und sie vermessen, dann zeigte sich, dass sie eine andere Dichte hat. So wie Berggipfel, boreale Nadelwälder, Wüsten oder uralte Häuser, in denen über viele Generationen hinweg geboren und gestorben wurde. Orte, an denen alles mit allem verbunden ist. Davon möchte ich erzählen. Nicht als Journalistin, nicht als Schriftstellerin, einfach als ich selbst. Aber vielleicht ist diese Unterscheidung gar nicht so wichtig. Denn auf dieser Insel verschmelzen Erlebnis und Erinnerung, so wie es das Blau des Meeres und das Blau des Himmels tun, ganz hinten am Horizont. Es war bereits spät in der Nacht. Ein vergorener Geschmack breitete sich in meiner Mundhöhle aus. Ein pelziges Tier. Schlaftrunken versuchte ich, die Decke über meine zerstochenen Beine zu ziehen. Sie schien mit einem Mal kürzer geworden zu sein. Ich war zwar weit davon entfernt, wieder nüchtern zu sein, aber mir schwante, dass mit dem Morgengrauen auch klopfender Kopfschmerz aufziehen würde. Ich war allein auf Deck. Über mir nur der offene Himmel, der plötzlich drohte, mich aufzusaugen. Die wahre Größe des Universums, heißt es, zeigt sich erst, wenn man draußen ist, unter genau solch einem Himmel, wo der Orionnebel mit bloßem Auge zu sehen ist. Es könnte aber auch sein, dass wir nicht dafür gemacht sind, diese Größe zu ertragen. Stattdessen bauen wir von klein auf Hütten, Baumhäuser und Iglus, in die wir uns verkriechen können. Schwankend erhob ich mich aus dem Liegestuhl, klemmte mir dabei das Bein im Gestänge ein, doch wie das in solchen Zuständen so ist, kümmert sich der Geist nur noch um das Allernotwendigste. In diesem Fall war das der Gedanke an das Kajütenbett in der Kabine, umhüllt vom tröstlichen Atem schlafender Menschen. Nur der blaue Fleck sollte mich später an den Schmerz erinnern. Er saß die ganze Fahrt über auf meinem Oberschenkel wie ein törichter Käfer, der sich nicht verscheuchen ließ. Am nächsten Morgen verließ ich den Hafen und rannte den Hügel hinauf. Meine Lungen füllten sich mit frischer Luft, die hoffentlich den Kater vertreiben würde. Es war so früh, dass nur das Knirschen meiner Joggingschuhe auf der sandigen Straße zu hören war. Ich sagte mir, dass unsere Ankunft auf dem Schiff anders wohl gar nicht möglich gewesen wäre, ohne diese Schleuse des Rausches, durch die wir uns für eine Reise eingeschifft hatten, zu der wir nie hatten aufbrechen wollen. Und so hatte sich mit jedem Glas der Abstand verringert, zwischen uns und dem Gang, der vor uns lag. Die nächsten Tage hielt ich mich an den mitgebrachten Zeitungen und Büchern fest und mit ihnen an den vertrauten Systemen und all dem anderen, was mich normalerweise trug. Wir diskutierten darüber, warum wir beim letzten Urnengang überstimmt worden waren und wussten insgeheim doch, dass viele sich dem gar nicht stellten, sondern Freitag bis Sonntag in wummernden Katakomben versanken. Dort spannte sich eine Welt auf. Überschaubar zwischen Türsteher und Tresen, wo die Gläser mit Jerbas vibrierten, bevor man sie kippte und sich anschließend mit einem Club Mate in der Hand in die schwitzenden Wogen stürzte. Nach einigen Tagen dienten die Zeitungen nur noch als zerknitterte Unterlage für das Auftragen von Nagellack. An der Reling baumelten Stofftiere mit Glubschaugen und dunklen Pupillen, Fahnen und Lichterketten schmückten den hölzernen Mast des Segelschiffs. Wenn wir Landgang hatten, hüllten wir uns in dünne Tücher, schlangen sie uns als Turban um den Kopf, wurden zu einer farbenfrohen Karawane. Ich erinnerte mich an König Babas Reise, das Elefantenland weit weg. Die Luft ist mild, der Wind sanft und da vorne liegt das Meer, das große blaue Meer. So war es, genau so. Einer der Unterschiede zwischen schnellem Sterben und langsamem Sterben ist, dass man sich bei letzterem Gedanken machen kann über das, was danach kommt. In all seiner Tragik passte es, dass er sich das alles genauso ausgedacht hatte für uns. Claude, Glitzersteinchen, strahlende Zähne, der gleichzeitig an zwei Orten studierte, in drei verschiedenen Städten wohnte und der kaum jemals an ein und derselben Party blieb, sondern von der einen zur nächsten eilte, als hätte er geahnt, dass er mehrere Leben gleichzeitig leben musste, weil seines viel zu früh enden würde. Vielleicht konnte er sich aber auch einfach nicht entscheiden, wollte nichts verpassen und war deshalb nie dort, wo er eigentlich sein sollte. Nur während dieser paar Wochen im Sommer. Da driftete er mit der Meeresströmung davon, bis sie ihn zu dieser Insel führte. Jedes Mal fühlte es sich für einen flüchtigen Moment an, als würde seine innere Landschaft in der äußeren aufgehen. Nirgendwo war er lieber gewesen. Daran erinnerte er sich. In jenen letzten Tagen, bevor die Krankheit seinen Leib verschlang. Fiebrig schrieb er sein Testament, das auch uns herbringen würde. An diesen Ort, an dem wir unsere Trauer lassen sollten. Und das, was von seinem Körper geblieben war. Am Morgen des 5. Tages nahm der Koch ganze Fische aus, die er in einem roten Eimer vom Markt mitgebracht hatte. Die blutigen Eingeweide warf er direkt ins Hafenbecken, wo sogleich ein Gewirr aus schnappenden Mündern und schlagenden Schwänzen die Wasseroberfläche durchbrach. Bald darauf legten wir ab. Die Souvenirstände schrumpften, ebenso das Restaurant, vor dem wir Hundewelpen hinter den Ohren gekrault hatten. Die sandfarbene Burg wurde langsam zu einem Punkt. Und noch bevor sie aus unserem Blickfeld verschwunden war, verstummte der Straßenlärm. Das unvermittelte Aufheulen der Vespas, die man am Pier ausleihen konnte, das Zirpen der Grillen, das sich mit dem nächtlichen Gejohle von den anderen Touristenschiffen mischte, je stiller es wurde, umso stärker wurde die Beklemmung spürbar, die unter dem permanenten Geräuschteppich verborgen gewesen war. Schon am Abend zuvor wurden vereinzelte Unterredungen geführt, der Ablauf des kommenden Tages geplant, auch wenn niemand zuvor etwas Vergleichbares erlebt hatte. Und doch war es das Einzigste, was wir tun konnten. Pläne machen. Starrsinnig wie ein Navigationssystem, das immer wieder eine neue Route berechnet, egal wie oft man falsch abbiegt. Ich dachte an die Überlebensausrüstung, die ich als Kind immer in einer Tasche bei mir trug. Draht zum Fischen, etwas Schnur für die Angel, eine Lupe, um Feuer zu machen, ein Taschenmesser, sogar einen winzigen Salzstreuer. Nichts davon hätte uns auf dem Archipel genutzt, den wir nach einigen Stunden auf offener See erreichten. Und doch ging es ums Überleben, ums Weiterleben. Unwirkliche Eilande zogen vorbei, auf denen es nichts anderes gab als Geröllfelder mit ein paar Gräsern drauf. Karge Schollen, von salzigen Winden zerfressen. Jemand sagte, dass selbst der Regen einfach durch sie hindurchfalle. Als wäre er nie da gewesen. Es gab keine Quellen, keine Wasserläufe und doch strahlte die Landschaft eine urtümliche Kraft aus. Die Oberfläche der Inseln schien aus vielen verschiedenen Nuancen desselben hellen Tons zu bestehen. Wir saßen seitlich auf dem Oberdeck, rauchten mit schwitzenden Händen und sahen dabei zu, wie das Schiff über die ausgebleichten Ränder der Welt hinausfuhr. Wir sollten gute Schuhe anziehen, sagten sie, wegen der messerscharfen Felsen und vor Einbruch der Dunkelheit wieder unten sein. Es tat gut, Schuhbänder gewissenhaft zu schnüren, Wasserflaschen zu füllen, wie auf einer Schulreise. Wäre da nicht die Urne gewesen? Der Korb mit den pinken Blüten, die Flasche mit dem Wein, den Claude und sein Freund in der Küche einer Berliner Altbauwohnung getrunken hatten. An jenem denkwürdigen Abend ihres Kennenlernens, viele Jahre zuvor. Wir liefen los. Bald schon hatte sich die Gruppe in viele Untergruppen zerstreut. Man musste sich gegenseitig über die zerklüfteten Stellen hinweghelfen. Oben auf dem Berg verteilten wir uns auf den schroffen Felsen. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Wir schauten nach außen auf das Wasser, die nackten Felsen, die aus ihm herausragten, und nach innen. Es war so still, wie es nur sein kann. Worte verloren ihre Bedeutung. Alle Belanglosigkeiten verstummten. Nur noch Gesten zählten. Etwa auf gleicher Höhe glitt ein Vogel im Wind. Während wir dort oben waren, schlug er nicht ein einziges Mal mit den Flügeln. Wenn nichts mehr geschieht, wenn alles gleich aussieht, dann zerfällt auch die Zeit. So warteten wir auf den Wechsel von hell zu dunkel. Allein und doch zusammen. Denn unsere bloße Präsenz auf dem Berg hatte uns zu einer einzigen Emotion gemacht. Als die Dämmerung hereinbrach, warfen wir die Asche in den Wind, die Blüten. Und mit ihnen etwas, dessen Fehlen ich erst später bemerkte. Doch ich spürte, dass es vielleicht gar nicht so schlimm war, wenn es denn so wäre. Wenn du keinen Körper mehr hast, wenn da nur noch Wind ist und Wasser, Dunkelheit und Licht. Dann bist du an einem Ort und an allen Orten zugleich. Es gibt nur einen Grund, warum du wieder hinuntergehst. Du hältst diese Intensität nicht aus. Nicht, wenn du noch etwas spürst. Nicht, wenn du noch lebst. Du beginnst wieder zu plappern. Trinkst ein Bier. Isst etwas. Du atmest auf und feierst wie ein kleines Kind. Du schlüpfst zurück in deine Welt. Eine, in der man sich immer ein wenig mehr vornimmt, als man schaffen kann. In der man etwas mehr will, als man hat. Und in der man sich ärgert, wenn jemand das Toilettenpapier auf die falsche Seite hängt. Gleichzeitig bemerkst du aber, dass etwas von dir dort oben geblieben ist. Etwas, das dein Leben ganz macht. Dir wird klar, dass es im Prinzip nur darum geht. Da ist keine Vergangenheit, keine Zukunft, es gibt keine Zeit, nur den Moment.